ARD. White Tiger wegen Kindesmisshandlung vor Gericht, was den Prozess so schwierig macht.
Gedenktag für die Brandopfer in Crans-Montana. Welche Konsequenzen folgen aus der Katastrophe?
Und Lebensgefahr für Obdachlose, wie wir ihnen bei der Kälte helfen können.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Magdalena Bienert und Moritz Zachow sind an diesem frostigen Freitag für euch da. Heute ist der 9. Januar.
Ja, guten Morgen auch von mir. Und bist du schon gut hergeschlittert heute Morgen oder ging es noch in Hannover?
Es fing so leicht an zu schneien, als ich losgefahren bin, aber jetzt habe ich gerade mal aus dem Fenster geguckt. Es ist der Blizzard, der angekündigt wurde. Der ist jetzt hier in Hannover. Und du?
Okay, nischte bei mir.
Gar nicht.
Kein Schnee, kein Wind, sogar wärmer als gestern. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht haben wir wieder Glück. Manchmal ist ja Berlin so verschont von allem.
Kann ja noch kommen, wer weiß. Gucken wir später nochmal genauer drauf. Jetzt schauen wir aber erstmal auf einen Prozess, der heute beginnt, gegen den mutmaßlichen Cyberkriminellen, der sich online White Tiger genannt hat. Das ist der 21-jährige Sharia J. aus Hamburg. Er soll Kinder im Alter von 11 bis 15 Jahren online dazu genötigt haben, sich selbst zu verletzen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen und sich dabei dann auch zu filmen.
Und an dieser Stelle eine Triggerwarnung, weil das wird wirklich dark. Also wenn ihr das nicht hören könnt, springt bitte mal zum nächsten Thema.
Sharia J. wird Mord. Fünffacher versuchter Mord und sexuelle Nötigung von mehr als 30 Kindern und Jugendlichen vorgeworfen. Der Prozess wird das ganze Jahr dauern.
Der 21-Jährige soll seinen Opfern eine Freundschaft vorgegaukelt haben und sie später zu Nacktaufnahmen gedrängt, erpresst und dazu genötigt haben, sich immer wieder selbst extremer zu verletzen. Und danach soll er sich dann mit den Aufnahmen davon gebrüstet haben. Wie das Ganze funktioniert und vor allem warum das auch funktioniert, das erklärt Christina Kosrowi. Sie ist Geschäftsführerin der Organisation Innocence in Danger.
In diesem Fall wurden richtig Kinder gesucht, die labil sind, also die sich auch in entsprechenden Gruppen auf Facebook oder sonst etwas unterhalten. Und alle Kinder, alle Jugendlichen haben natürlich den Wunsch nach Anerkennung, den Wunsch danach gesehen zu werden. Und dann kommt auf einmal jemand und gibt ihnen diesen Wunsch. Und dann kommt in dieses ganze Lovebombing auf einmal der Entzug. Also es sind große Manipulationen, wo selbst Erwachsene Mühe haben würden, sich dem zu entziehen, wenn man gerade in einer labilen Phase ist.
Und mit dieser wirklich perfiden Masche soll er also besonders verletzliche Kinder in sozialen Medien emotional von sich abhängig gemacht haben und sie dann dazu bewegt haben, Kinder- und jugendpornografische Aufnahmen zu machen.
Die Opfer kommen nach Angaben der Ermittler aus Deutschland, England, Kanada und den USA. Der Angeklagte soll auch versucht haben, seine Opfer zum Suizid zu überreden. Und in einem Fall, bei einem 13-jährigen Jungen aus den USA, ist ihm das laut Anklage tragischerweise auch gelungen. Der Angeklagte soll den Suizid des Jungen live im Internet verfolgt haben. Ein weiteres Opfer, eine 14-jährige Kanadierin, soll auch versucht haben, sich umzubringen. Insgesamt werden dem Angeklagten 204 Straftaten vorgeworfen.
Also wirklich kaum zu fassen. Dieser Prozess wird auch nicht nur sehr lange dauern, sondern im Falle der Mordanklage auch schwierig. Denn der Angeklagte hat ja nicht selbst zur Waffe gegriffen. Der saß ja an einem anderen Ort vorm Bildschirm und jetzt muss ihm quasi nachgewiesen werden, dass sein Handeln dazu geführt hat, dass sich das Kind das Leben genommen hatte. Und die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der Angeklagte das auf jeden Fall bewusst gesteuert hat.
Dazu kommt noch, dass die Hamburger Polizei schon vor diesen Taten auf den heute 21-Jährigen aufmerksam geworden sein soll und auch gegen ihn ermittelt haben soll. Damals ging es laut Staatsanwaltschaft darum, dass er verdächtigt wurde, jugendpornografische Aufnahmen besessen zu haben. Er soll damals auch vernommen worden sein, aber danach wurden die Ermittlungen dann wegen Geringfügigkeit eingestellt, so heißt es offiziell.
Und die US-Bundespolizei, das FBI, die wirft jetzt den deutschen Behörden vor, da nicht konsequenter vorgegangen zu sein. Das FBI hatte der Hamburger Polizei nämlich seine Infos mitgeteilt, aber die Hamburger sagten, ein für verdeckte Ermittlungen nötiger Tatverdacht des Mordes oder versuchten Mordes habe sich aus den FBI-Unterlagen zunächst nicht ergeben.
Ja, und der Angeklagte sitzt jetzt in Untersuchungshaft im Jugendgefängnis auf der Elbinsel Hannöversand bei York bei mir in Niedersachsen. Der heute 21-Jährige soll die Straftaten als Jugendlicher oder Heranwachsender begangen haben und deshalb ist er auch eine Jugendkammer, der großen Strafkammer des Landgerichts Hamburg, zuständig. Bis Dezember sind 82 nicht öffentliche Verhandlungstermine angesetzt.
Und jetzt gucken wir in den Schweizer Kanton Wallis und in den Skiort Grand Montana. Die Brandkatastrophe von Silvester in einer Bar liegt jetzt eine Woche zurück und heute findet ein nationaler Trauertag in der Schweiz statt.
Es wird der 40 Opfer gedacht. 119 weitere Personen gab es ja auch noch, die teils schwer verletzt worden sind und auch viele von ihnen weiter in einem sehr kritischen Zustand schweben. Einige von ihnen wurden in Spezialkliniken nach Deutschland gebracht, um ihre schweren Brandverletzungen zu versorgen.
Inzwischen sind alle Opfer identifiziert worden und ja, als wäre es eh nicht schon tragisch genug, sind viele von ihnen sehr jung. Das jüngste Opfer war gerade mal 14.
In der Schweiz werden heute zum Trauertag Vertreter aus 30 Staaten erwartet, darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und auch Italiens Präsident Sergio Mattarella. Die offizielle Trauerfeier für die Angehörigen ist dann erst nachmittags. Sie ist nur für geladene Gäste und direkt Betroffene der Brandkatastrophe. Aber die Gedenkfeier wird auch im Schweizer Fernsehen übertragen, weil eben so viele Anteil daran nehmen.
Und der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin hat angekündigt, dass die Kirchenglocken um 14 Uhr im ganzen Land läuten werden und hat dazu aufgerufen, zu diesem Zeitpunkt auch für einen Moment innezuhalten, also ja, quasi eine Schweigeminute einzulegen.
Und während in der Schweiz heute getrauert wird, sind immer noch sehr, sehr viele Fragen offen. Die größte Frage ist nach wie vor, wie kann eigentlich so ein verheerender Brand passieren und wer hat da möglicherweise nachlässig oder fahrlässig gehandelt?
Ja, die Ermittler wollen heute auch zum ersten Mal die Betreiber dieser Bar, Le Constellation, vernehmen. Jacques und Jessica Moretti sind das. Das französische Paar hatte sich am Dienstag schon mal zur vollständigen Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden bereit erklärt. Allerdings haben sie wohl schon schnell alle Social-Media-Accounts von Le Constellation gelöscht. Schweizer Beobachter vermuten dahinter den Versuch, Dokumentation des Innenraums zu vernichten, zu entfernen. Archivbilder zeigen nämlich eine Akustikdämmung an der Decke, die offenbar aus einem leicht entflammbaren Schaumstoff bestanden hat.
Ja, die Bilder haben wir wahrscheinlich alle noch irgendwie im Kopf, wie das da drin aussah. Und gegen das Ehepaar wird wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Ja, die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer in dem Club ausgelöst wurde durch Sprühfontänen, die dann so auf Champagnerflaschen befestigt waren.
Aber da die Decke eben niedrig war, hat sie Feuer gefangen. Und die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft konzentrieren sich unter anderem auf die Frage, ob diese Schaumstoffdämmung an der Kellerdecke denn den Brandschutzvorschriften entsprochen hat. Und fest steht jetzt schon, es gab auch viel zu wenig Kontrollen, was den Brandschutz überhaupt anging. Also die letzte Kontrolle war 2019 in diesem Club und laut Gesetz muss eigentlich jedes Jahr kontrolliert werden. Also die Gemeinde ist da ihren Pflichten nicht nachgekommen.
Dass sich dieser Schaumstoff entzünden könnte, das war wohl auch schon bekannt. Das soll zumindest ein Video belegen, das aufgetaucht ist, und zwar aus der Silvesternacht 2019, als ebenfalls Flaschen mit Wunderkerzen und Tischfeuerwerken durch die Bar getragen wurden. Und man hört es in dem Video, ein Mitarbeiter warnt, passt auf den Schaum auf, also den Schaumstoff an der Decke, meint er da.
Und als Reaktion auf die Brandkatastrophe will Grand Montana den Gebrauch von Pyrotechnik jetzt in geschlossenen Räumen verbieten.
Ja, Staatsrechtsexperten gehen davon aus, dass eine Staatshaftungsklage gegen die Gemeinde Grand Montana erfolgreich sein könnte. Das ist eine Möglichkeit, damit Privatleute vom Staat Schadenersatz fordern können, wenn Behörden Fehler gemacht haben, weil diese Brandschutzkontrollen elementare Verpflichtungen von Gemeinden sind, um eben für Sicherheit zu sorgen. Mhm. Und wenn das nicht gewährleistet sei, dann könnte der Staat bzw. die Gemeinde schon auch in Haftung genommen werden.
Das Unglück aus der Schweiz hat jetzt auch hier in Deutschland Debatten ausgelöst. Ähnlich wie in Grand Montana diskutieren erste deutsche Kommunen und Verbände über striktere Verbote oder ja zumindest strengere Auflagen für Pyrotechnik-Shows in Clubs und Bars.
Ja, und auch in der ganzen Schweiz sind Bar- und Clubbetreiber ziemlich alarmiert und befürchten neue und strengere Auflagen. Wobei man da natürlich auch sagen muss, das wäre wahrscheinlich gut.
Unsere Kurznachrichten.
In Sachsen-Anhalt will Ministerpräsident Haseloff offenbar Ende Januar sein Amt abgeben. Nach MDR-Informationen will sich der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl Sven Schulze dann im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Erste Details will die CDU dieses Wochenende auf einer Klausurtagung beraten. Haseloff hatte im Sommer noch erklärt, für die Landtagswahl im Herbst nicht mehr anzutreten. Einen vorzeitigen Amtsverzicht hatte er jedoch ausgeschlossen.
In Minneapolis in den USA hat ein Beamter der Einwanderungsbehörde ICE eine Frau erschossen. Die Regierung spricht davon Notwehr. Die 37-Jährige habe erst mit dem Auto eine Straße blockiert und dann versucht, einen ICE-Beamten zu überfahren. Und nur deshalb habe er geschossen. Videos, die gerade im Internet kursieren, lassen aber Zweifel an dieser Version aufkommen. Und in Minneapolis sind deshalb hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Einwanderungsbehörde zu protestieren.
Zum ersten Mal in der Geschichte der internationalen Raumstation ISS holt die NASA Astronauten früher zurück zur Erde als geplant. Laut der Raumfahrtbehörde hat ein Crewmitglied auf der Station gesundheitliche Probleme, ist aber in einem stabilen Zustand. Trotzdem ist deshalb für 4 Astronauten ihre Mission jetzt vorzeitig zu Ende. Sie sollen in den nächsten Tagen zurück zur Erde kommen. 3 weitere Astronauten bleiben aber an Bord der ISS. Sie sind für eine andere Mission auf der Raumstation.
Unfälle, Schneeverwehungen, Ausfälle bei Bussen und Bahnen. Im Norden gibt es jetzt schon Probleme durch das Winterwetter. Bei der Bahn fallen im Fernverkehr schon Züge aus oder sind zu spät. Das könnte in den kommenden Tagen auch noch schlimmer werden. Wetterexperten haben einen Wintersturm vorhergesagt. Und deshalb bleiben heute schon in Hamburg, Bremen, Niedersachsen und auch weiten Teilen Schleswig-Holsteins die Schulen zu.
Ja, bei uns gab es die Meldung, in Berlin ist es freigestellt, ob man sein Kind zur Schule schickt. Gemeinerweise als Arbeitnehmerin bin ich verpflichtet, auf Arbeit zu erscheinen, wenn es da keine andere Ansage gibt. Da ist Wetter tatsächlich keine Ausrede.
Bin ich froh drum, deswegen bist du mit mir hier.
Alle aktuellen Wetterentwicklungen erfahrt ihr auf jeden Fall auch auf tagesschau.de. Ja, der Winter bzw. Sturmtief Elli hat Deutschland also wirklich fest im Griff. Warum heißt es Sturmtief eigentlich nicht Elsa? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also endlich mal wieder ein richtiger Winter, könnte man sagen. Aber diese aktuelle Kältewelle stellt gerade für obdachlose Menschen auch eine akute Lebensgefahr dar. Also Zehntausende leben bei uns ohne Unterkunft auf der Straße. Und für sie können Minusgrade innerhalb weniger Stunden schon tödlich sein. Und wir schauen mal drauf, wie wir selbst richtig helfen können und auch, wo es Hilfe gibt, die ankommt.
Sozialverbände waren jedenfalls eindringlich vor dem Kältetod obdachloser Menschen. Die bräuchten jetzt einfach sicheren Zugang zu warmen Unterkünften und Unterstützung, denn wer auf der Straße lebt, hat ein eher geschwächtes Immunsystem.
In Deutschland sind mehr als 1 Million Menschen wohnungslos. Das sind so gerade die jüngsten Schätzungen. Also der Großteil der Wohnungslosen, der lebt immer mal wieder in Notunterkünften, bei Bekannten oder vorübergehend in Wohnungen. Und dann gibt es rund 56.000 Menschen, die wirklich ganz ohne festes Dach über dem Kopf auf der Straße leben. Also sie sind obdachlos und der Kälte fast schutzlos ausgeliefert.
Unterkühlungen, Erfrierungen und unbehandelte Erkrankungen sind da einfach reale Risiken und das Ganze oft schon nach wenigen Stunden im Freien. Mhm. Was das bedeutet, das zeigt das Beispiel von Christian aus Halle an der Saale. Der Mann ist Anfang 40, er lebt seit mehr als einem Jahr auf der Straße und das ist jetzt sein zweiter Winter ohne feste Unterkunft. Zurzeit schläft er in einem leerstehenden Abbruchhaus, bedeutet keine Heizung, kein Strom und Wärme geben ihm nur Decken und einen Schlafsack. Und da ist natürlich offensichtlich, worunter er gerade am meisten leidet.
Im Großen und Ganzen tatsächlich wirklich die Kälte, gerade nachts über. Das ist der Hauptfaktor, vor allem die Nächte davon. Also im Winter ist es gerade am schwersten, gerade wenn die Winter da richtig beißend kalt werden.
In Halle versucht ein Bündnis gegen Wohnungslosigkeit genau hier anzusetzen. Ehrenamtliche packen Kälterucksäcke, da ist dann alles Wichtige drin, was warm halten soll. Jeder dieser Rucksäcke kostet rund 160 Euro und wird über Spenden finanziert. Und das Geld wurde unter anderem auch von der Halleschen Wohnungsgesellschaft gespendet.
Was auf jeden Fall relevant ist, ist natürlich sowas wie ein Schlafsack, eine Isomatte. Wir haben uns aber auch dafür entschieden, eine Rettungsdecke mit beizufügen. Für Menschen, die so absolut stranden und die eben nicht gleich irgendwo angedockt werden können. Und die gibt es und die sehen wir regelmäßig.
Diese Rucksäcke werden dann über Anlaufstellen wie Wärmestuben oder Straßensozialarbeit verteilt. Christian hat auch so einen Rucksack bekommen und für ihn bedeutet er dann ein Stückchen Sicherheit und ja im Zweifel auch Schutz wirklich vor dem Erfrieren.
Viele Städte haben auch Stadtmissionen mit so Wärmestuben, Suppenküchen oder es gibt auch so Kältebusse. Dazu gibt es auch Hotlines, um sich da zu melden und wir haben da eine Übersicht zusammengestellt und die packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Genau. Wichtig ist, wenn ihr jemanden seht, der eventuell Hilfe gebrauchen könnte, erkundigt euch, wie es der Person geht und ob sie auch wirklich Hilfe bekommen möchte. Gerade in großen Städten wie Berlin sind die Kältebusse jetzt nicht innerhalb von 10 Minuten da, wenn ich anrufe. Und da hilft es auch wirklich sehr, in Eigeninitiative vielleicht mal jemanden ins Taxi zu setzen und dem eine Fahrt zu einer Unterkunft zu spendieren oder einen warmen Tee vorbeizubringen. Also je nachdem, was gewünscht und gebraucht ist.
Da muss man sich natürlich auch echt überwinden, erstmal anzusprechen. Das kann ich auch total verstehen. Aber ihr könnt halt gerade bei diesem Wetter wirklich Leben retten, wenn ihr die Menschen ansprecht. Und bei akuter Gefahr bitte sowieso den Notruf wählen. Wenn eine Person bewusstlos ist, verletzt oder stark unterkühlt ist, dann wählt bitte direkt die 112. Ganz wichtig.
Ja, es wird wirklich an diesem Wochenende super kalt. Und wir beide, wir haben ja gestern schon geguckt, hey, bei wem wird's kälter? Also ja. Bei mir in Berlin ist es Sonntagnacht auf jeden Fall am kältesten. Da sagt meine Wetter-App bisher minus 10 Grad.
Das steigert sich so dahin. Ne? Samstagnacht sind es bei mir minus 8, Sonntag dann minus 11, Montagnacht dann nochmal minus 9 und dann den Rest der Woche auf einmal wieder Plusgrade. Frage ich mich auch, wer sich darauf einstellen soll.
Naja, hör mal auf zu meckern hier. Du hast ein warmes Dach über dem Kopf, mein Lieber.
Das stimmt.
Wir verabschieden uns auf jeden Fall von euch ins Wochenende. Wir hoffen, ihr könnt es genießen und müsst nicht raus irgendwo hin. Nochmal einen Schneemann bauen, vielleicht mit dem Schlitten raus oder so. Und falls ihr raus müsst, bitte passt auf euch auf.
Ich freue mich auf jeden Fall darauf, die Fußball-Bundesliga-Männer anzuschauen. Das werde ich mir dann im Warmen anschauen. Und vielleicht gibt es dann da ja auch eine Schneeballschlacht oder so auf dem Platz.
Schönes Wochenende, ihr Lieben. Wir hören uns Montag in dieser Konstellation hier wieder.
Bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.